Also ich weiß zum Beispiel, das war im Vorgespräch mit der BUWOG ganz stark, ein großer Fokus ist auf Sanierung, ist klar. In Europa sind 90% der Gebäude, die 2040 oder 2050 am Prüfstand stehen, schon gebaut. Das sind allerdings Werte, wo wir ja teilweise zum Beispiel auch unsere Pensionen angelegt haben. Wo wir ja für kommende Generationen auch im ökonomischen Sinn vorsorgen wollen und auch vielleicht unser Geld anlegen. Und daher ist es ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass der Wert einer Immobilie möglichst stabil bleibt. Wir Menschen haben einfach das Problem, Risiken, die wir heute nicht sehen und spüren können. CO2 riecht man nicht. Man nimmt sie vielleicht ernst, aber man kann nicht dann auch handeln, weil natürlich das, was wir heute machen, vor allem im Bauwesen, zeitigt ja erst wirkliche Auswirkungen in 10, 15 Jahren teilweise.
Glücklich wohnen, der BUWOG-Podcast.
Herzlich willkommen zu dieser Folge. Am Mikrofon ist Michael Diewee. Beim Thema Nachhaltigkeit kann man in der Quartiersentwicklung vieles richtig machen, häufig ab der ersten Planung. Nachhaltigkeit, das ist aber auch ein sehr breiter Begriff. Und die Frage ist ja irgendwie, was genau ist nachhaltige Quartiersentwicklung und was auch eher nicht? Wir sprechen mit Professor Dr. Anna-Vera Deinhammer. Sie ist Stiftungsprofessorin Sustainable Real Estate Development an der FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien. Außerdem repräsentiert sie die ÖGNI, die Österreichische Gesellschaft für nachhaltige Immobilienwirtschaft, beim World Green Building Council und in Brüssel bei der Climate Positive Europe Alliance, der CPEA. Das ist ein unabhängiger Think Tank, der sich für die gemeinsame Förderung von Nachhaltigkeitsprinzipien und Praktiken einsetzt. So, Anglizismen Ende. Herzlich willkommen zum Thema nachhaltige Quartiersentwicklung und herzlich willkommen, Frau Professor Dr. Deinhammer.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Also man sieht schon an den ganzen Abkürzungen, das ist im hohen Maße international, was Sie da machen. Gleich zu Beginn für alle Hörerinnen und Hörer die Info, dass wir die Organisationen, die wir gerade schon gedroppt haben, verlinken bei uns in den Shownotes. Ich kannte ehrlicherweise auch nicht alle, da kann man die dann in Ruhe nachlesen. Also, Frau Dr. Deinhammer, Sie haben Architektur studiert und anschließend über Integralingenieurwesen promoviert. Kannte ich auch nicht. Was genau ist das?
Während meines Diplomstudiums der Architektur erkannte ich, dass vor vielen, vielen Generationen einmal ein Kardinalfehler begangen wurde. Man hat die Technik des Bauingenieurswesens getrennt von der Architektur. Und beide Professionen sind natürlich eng miteinander verzahnt, denn wenn ich als Architektin mir einen Entwurf überlege, dann ist es ja wichtig, dass ich auch weiß, wie ich ihn konstruieren kann, damit, flapsig gesagt, später dann tatsächlich auch meine virtuelle Idee im höchsten Maße, so wie ich es mir überlegt habe, auch in der Welt steht, auch materialisiert wird. Das ist so der erste Zugang zur Integralingenieurwissenschaft, das heißt Entwurf, die Vision, die Idee ist von Anfang an damit verknüpft, wie konstruiere ich es und wie baue ich die ganze Geschichte. Aber das reicht noch nicht, denn in den Ingenieurwissenschaften haben wir ja auch noch sehr viele Silos, die man in der Integralingenieurwissenschaft immer in unterschiedlicher Intensität, aber immer parallel mitdenkt, mit dem Hintergrund, dass wir die kulturelle und soziale Entwicklung der Umgebung, die wir ja damit natürlich auch verändern, steuern und das auch als Ingenieure und Architekten bewusst machen. Das heißt, Integralingenieurwissenschaft verbindet architektonische Qualität, den Entwurf, die Ästhetik, diesen berühmten Genius loci, die Identität eines Ortes, mit der Baubarkeit der Materialität, um dann natürlich auch gemeinsam mit Soziologen und Architekturpsychologen den menschlichen Maßstab im besten Falle nicht nur zu berücksichtigen, sondern dann auch noch zu verbessern. Also wirklich, das ist eine holistische Herangehensweise an unsere gebaute Umwelt.
Also Stichwort ist Silos überwinden,
ja.
Themen versöhnen, die irgendwann mal im Laufe von Forschung und Praxis auseinandergerutscht sind. Architektur, Baukultur, soziale Fragen, was man heute so subsumiert vielleicht unter Nachhaltigkeit. Silos überwinden, Sie sind seit 2023 Stiftungsprofessorin für nachhaltige Immobilienentwicklung an der FH Wien. Wie und warum kam es zu dieser Stiftungsprofessur und was hat das auch mit dem Silos überwinden zu tun?
Ja, wie kam es zu dieser Stiftungsprofessur? Ich habe schon einen relativ bewegten beruflichen Werdegang hinter mir. Und bevor ich angesprochen wurde von der FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien, ob ich bereit bin, diese Stiftungsprofessur gemeinsam mit ihnen aufzubauen, bin ich gerade frisch aus der Stadt Wien herausgekommen. Ich habe vorher 6 Jahre in der Baudirektion Wien gearbeitet, im Bereich der Ressourcenschonung und Nachhaltigkeit im Bauwesen. Habe aber vorher, war eben vorher auch in der Architekturpraxis unterwegs. Und im Grunde hat mir dann ja nur mehr der letzte Puzzlestein gefehlt, nämlich die Immobilienentwicklung, damit wir unsere gebaute Umwelt wirklich in der Lebensqualität auch für unsere nachfolgenden Generationen erhalten und ausbauen können. Und durch diese Expertise, die ich mir aufgebaut habe in den letzten 25 Jahren, also in der Architekturszene, aber natürlich auch in der öffentlichen Hand. Ich glaube, das war eben auch der Grund, warum ich angesprochen wurde. So ist es dazu gekommen, weil es ist parallel heute die FH Wien, der Wirtschaftskammer Wien, auch ihre strategischen Felder hinsichtlich Nachhaltigkeit und Internationalisierung stark ausgebaut. Und somit war das wirklich ein Match, das sehr gut angefangen hat. Und das Slogan ist ja auch die Praxis studieren von unserer Fachhochschule. Und da haben wir uns natürlich sehr gut gefunden. Noch dazu, ich habe ja Persönlichkeit, ich mag ganz gern Dinge beginnen, wo ich nicht hundertprozentig weiß, was hinten rauskommt, weil nur das ist Innovation. Und so sind wir gut zusammengekommen, denn normalerweise wird ja eine Stiftungsprofessur ausgeschrieben, aber in dem Fall haben wir gemeinsam mit verschiedenen Interessenten aus einem stiftenden Kreis diese 5 Stifter ausgewählt und so für die integrale Stadt- und Immobilienentwicklung diese Professur aufgebaut. Das hat auch 9 Monate gedauert.
Und Stiftungsprofessur ist eben die Besonderheit, dass Firmen sozusagen einen finanziellen Anschub geben für einen Zeitraum X. Ich glaube, in Ihrem Fall sind das 5 Jahre, um diese Stiftungsprofessur auf die Piste zu bringen. Das sind in Ihrem Fall die Unternehmen TPA Steuerberatung, die Bowa Group, ehrlicherweise, die Firma Lenicus Immobilien, das ist ein Developer von Hotel, hatten Sie, glaube ich, im Vorfeld erzählt, kommen wir gleich drauf, die Erste Bank und die Raiffeisenbank International.
Genau.
Was eint die, was bewegt die dabei, so eine Stiftungsprofessur anzuschieben und welche Ziele haben die denn?
In meinem Fall ist es nicht nur eine Anschubfinanzierung, darauf sind wir auch unglaublich stolz, denn da sieht man eben auch die Verantwortungsübernahme der Privatwirtschaft, was auch unsere gebaute Umwelt betrifft. Ich bin so 100% aus der Privatwirtschaft finanziert. Das heißt, keine Steuergelder fließen in meine Stiftungsprofessur. Da sind wir wirklich sehr stolz drauf. Was eint meine Stifter oder Stifterinnen? Durch die Entwicklung in der Bau- und Immobilienwirtschaft, angestoßen durch den Green Deal und dieser flankierenden Gesetzgebung, zum Beispiel der EU-Taxonomie-Verordnung, wachsen jetzt 2 Bereiche ganz stark zusammen, die eigentlich schon immer zusammengehört haben. Nämlich auf der einen Seite die Finanzierung, die Ökonomie, also die wirtschaftliche Tätigkeit natürlich, mit einem gewissen Versprechen, mit dem Ingenieurwesen, wo man jetzt tatsächlich durch die neuen Reporting-Richtlinien oder Voraussetzungen tatsächlich auch das materialisieren muss, die Wirkungen, die man sich im Vorfeld eben auch überlegt hat. Also ganz stark. Also man sieht ja durch die EU-Taxonomie-Verordnung, da ist ja das Ziel, dass dadurch die Geldströme in in grüne Wirtschaftstätigkeiten umgelenkt werden. Eine grüne Wirtschaftstätigkeit bedeutet natürlich, dass man auch wirklich in die Welt die Aktivität auch so setzen muss, dass die Auswirkungen auch grün sind. Und das eint natürlich erst meine Stiftenden. Denn wenn wir jetzt sehen, wir haben Finanzinstitute dabei, wir haben Steuer- und Unternehmensberatung dabei und auf der anderen Seite haben wir eben die Entwickler. Und das muss natürlich jetzt vereint werden. Denn mit der neuen Regulatorik wird tatsächlich geprüft, okay, du hast vor, einen grünen Geldstrom zu entwickeln, aber, und dann kommt das Ingenieurwesen rein, ist der tatsächlich grün? Weil am Anfang ist es nur ein Versprechen. Und das eint sie.
Und nun sind sie zu 100% privat finanziert. Das heißt, viele Forschungsinhalte und Forschungsideen speisen sich ja vielleicht aus dem Gespräch mit den Stifterinnen und Stiftern. Was ist da so auf der Liste? Zu welchen Themen forschen Sie oder werden Sie forschen? Kann man das irgendwie clustern? Und ich weiß, es gibt dann immer auch Kritiker, die sagen, naja, wenn es 100% privat finanziert ist, ist das denn auch 100% unabhängig? Und das wollen wir ehrlicherweise ja auch thematisieren.
Ja, es ist 100%ig unabhängig, denn das Forschungsprogramm an sich, also die Thematik, womit ich mich auseinandersetze. Also ich habe 3 Innovationsgebiete, die habe ich im Vorfeld aufgrund meiner Expertise festgelegt. Also ich forsche in 3, ich nenne das Innovationsgebieten. Das Innovationsgebiet 1 ist widmet sich dem Thema der Gouvernance und der Baukultur. Also da ist die Frage oder die Hauptfrage, wie müssen die institutionellen Rahmenbedingungen prozessual, aber auch eben technisch materiell im Sinne einer nachhaltig gebauten Umwelt beschaffen sein? Also welchen Regeln müssen wir uns unterwerfen, aber auch welche Regeln müssen wir verändern, damit wir ein Stückchen weiterkommen? Das 2. Innovationsgebiet widmet sich eben der Ökonomie und der Finanzierung, denn ich bin Pragmatikerin. Wir müssen uns in Österreich oder in Wien sagt man, naja, wie finanzieren wir uns denn das den ganzen Spaß? Und damit wir tatsächlich unsere Ideen skalieren können und auch die Forderungen der jungen Generationen, muss es meiner Ansicht nach, davon bin ich schon seit Jahren überzeugt, muss Nachhaltigkeit zum Business Case werden. Das heißt, die Frage ist hier, wie sehen innovative Geschäftsmodelle und auch Finanzierungsinstrumente aus, die eben Nachhaltigkeit als Wirtschaftsmotor präsentieren oder positionieren. Denn bis jetzt ist es logisch. Bis jetzt haben wir gesagt, wir müssen üben, da brauchen wir Förderungen, wir müssen schauen, wie es geht. Aber wir Ingenieure, wir wissen, was wir zu tun haben. Wir haben die Lösungen auf dem Tisch. Jetzt ist nur die Frage, wie verknüpfen wir das tatsächlich mit der Ökonomie und auch der Finanzierung. Und das dritte Innovationsgebiet, das ist das, wo ich eigentlich herkomme, das ist eben die Integralingenieurwissenschaft. Da ist die übergeordnete Frage die, wie muss denn jetzt tatsächlich eine Immobilie entwickelt, geplant, gebaut und betrieben werden? Also Sie sehen schon, der gesamte Lebenszyklus muss abgedeckt sein, damit diese Immobilie den zukünftigen Nachhaltigkeitsanforderungen für maximale Wertsicherung entspricht. Denn wir bauen ja nicht nur einen Lebensraum, wir bauen ja auch Werte. Und das habe ich zu Beginn selbstständig, individuell aus meiner Expertise heraus festgelegt. Auf dieser Basis haben wir dann dieses Stiftendenkonsortium zusammengestellt und dann hat es natürlich Vorgespräche gegeben. Und dann war es für mich besonders wichtig, dass ich jetzt, um diese Fragen gut beantworten zu können, den Forschungsbedarf meiner Stifter abholen kann, denn ich mache angewandte Forschung. Also ich arbeite sehr eng zum Beispiel mit meiner Alma Mater, der TU Wien zusammen, die machen Grundlagenforschung und dort hole ich mir teilweise auch Lösungen ab und teste, wie kann ich die in der angewandten Forschung wirklich in die Praxis überführen, um diesen Forschungsbedarf tatsächlich zu decken und dann eben auch diese Forschungsfragen zu beantworten. Also das ist so ein bisschen das System. Und es war auch, also das habe ich, in Wien kennt man mich mittlerweile schon relativ gut, ja, das habe ich auch schon von Anfang an auch immer festgelegt. Ich habe gesagt, ich will, liebe Stiftenden, liebes Stiftendenkonsortium, es ist mir wichtig, dass ich aus eurer Praxis heraus den Forschungsbedarf erfahre. Aber die Erkenntnisse, die ich aus meiner Forschung daraus entwickle, mit denen müsst ihr dann zurechtkommen. Also, ich weiß, also man kann keine Ergebnisse bestellen bei mir.
Okay, das ist, glaube ich, ganz wichtig, um diese Unabhängigkeit zu unterstreichen. Also 3 Innovationsgruppen, Governance, Finanzierungsinstrumente und Integralingenieurwesen. Machen wir es mal konkret. Ja. Wir haben ja verraten, in Anführungszeichen, dass die BUWOG auch Teil dieser Stiftungsprofessur ist oder Teil des Stifterkreises. BUWOG in Österreich sowohl tätig in der Quartiersentwicklung als auch in der Bestandsverwaltung und dem Management und der Sanierung von eigenen Beständen und auch in der Bestandsverwaltung für Dritte, Family Offices, Institutionelle etc. Was wollen die denn wissen und was ist ihr wissenschaftlicher Angang zu diesen Themen?
Mhm. Also die Methodik, nach der ich eben arbeite, das ist Design Science. Nicht nur, weil es ein sehr schöner Name ist, sondern das ist genau diese Verknüpfung zwischen Grundlagenforschung und Anwendung. Also Design Science setzt sich eben jetzt nicht mit den Motiven auseinander, die zweifellos unglaublich wichtig sind. Ja, eben, warum müssen wir uns verändern zum Beispiel? Diese Argumentation in diese Richtung, die ist nicht integral, also ist nicht im Fokus meiner Arbeit, sondern eher die Lösungen, welche kann man tatsächlich ansetzen. Und im Design Science, da arbeitet man ja sehr iterativ, also man spannt im Grunde einfach einmal den Möglichkeitsraum auf, sucht nach Lösungen, die vielleicht schon bestehen oder entwickelt diese. Dann im wissenschaftlichen Bereich, also in der Theorie, denn die Theorie ist ja das Abbild der Praxis, damit ich im theoretischen Raum damit arbeiten und spielen kann natürlich, um dann die sinnvollsten Lösungen herauszuarbeiten und dann natürlich versuche in die Praxis zu übertragen. Und da kommt natürlich mein Stiftendenkonsortium ins Spiel. Denn also im Laufe des kommenden Jahres werden natürlich einige Erkenntnisse jetzt auch in Richtung meines Stiftendenkonsortiums fließen. Und da beginnt dann die Arbeit, wo wir dann schauen, wie kann man denn diese Erkenntnisse in deren Systeme und Modelle und Prozesse integrieren, damit diese angewendet werden. Und in einem Zwischenschritt davor hole ich mir ja das Feedback aus meinem Stiftendenkonsortium ab, praktisch so als einen Qualitätscheck aus der Praxis heraus, denn die Erkenntnisse, die finden ja nicht ausschließlich Eingang in die Praxis, die finden ja Eingang in die Lehre auch. Und da haben wir praktisch so einen Qualitätscheck durch die Stiftenden.
Und ein großer Bestandshalter, was will der so konkret wissen?
Sie was will der konkret
haben ja auch Masterarbeiten oder Diplomarbeiten, hat man früher gesagt, die Sie betreuen. Was interessiert da ein Immobilienunternehmen, was Bestände verwaltet für sich selbst und für Dritte und was auch durch Quartiersentwicklungen, vor allem ja neuen Wohnraum schafft, möglichst gemischt.
Also ich weiß zum Beispiel, das war im Vorgespräch mit der BUWOG ganz stark, ein großer Fokus ist auf Sanierung, ist klar. In Europa sind 90% der Gebäude, die 2040 oder 2050 am Prüfstand stehen, schon gebaut. Dann natürlich auch die Verbesserung der CO2-Bilanz eines Gebäudes, auch die graue Energie, also auch der Einsatz, wie kann man wirklich CO2-reduzierte Baustoffe einsetzen und wie kann man das zirkuläre Bauen in Skalierung bringen, also Kreislaufwirtschaft im Bauwesen. Das waren so die großen Hebel, die BUWOG tatsächlich interessiert hat und das natürlich ganz stark. Wie müssen wir die Rahmenbedingungen verändern? Und ich bin einfach so unglaublich stolz auf meine Masterstudierenden wirklich. Denn das, was ich Ihnen jetzt kurz aufzählen werde, die 5 Themen, die sind wirklich, das ist kein Schmäh, ausschließlich von den Studierenden zu mir gekommen. Ich habe die nicht verändert. Da natürlich bei der Methodik schon. Aber die Überschriften, die Titel kommen zu 100% die Themen aus den Studierenden heraus. Und da sieht man, wie weit unsere jungen Menschen schon sind. Ich habe zwei Masterarbeiten, die widmen sich hauptsächlich dem ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Also wir bilden ja die zukünftigen Immobilientreuhänder aus. Das heißt, es sind jetzt nicht unbedingt Techniker und Technikerinnen. Diese zwei Arbeiten, die eine hat den Titel Integration der Kreislaufwirtschaft bei der Entwicklung von Bestandsgebäuden im ingenieurwissenschaftlichen Bereich. Und da ist der Fokus ganz stark auf Stakeholder-Management und auch der Prozessentwicklung für genau, weil da muss man den integralen Planungsprozess ansetzen. Die zweite Masterarbeit im Bereich der Ingenieurwissenschaften setzt sich mit der Brownfield-Umnutzung zu Wohnimmobilien auseinander.
Ist auch ein Thema, was wir bei der BUWOG haben.
Also ja, genau.
Praxisorientierter geht's wahrscheinlich nicht.
Und deshalb bin ich nämlich so stolz und darum habe ich vorher gesagt, das ist wirklich, also das ist nicht von mir gekommen. Die haben sie dann das Exposé meiner Stiftungsprofessur durchgelesen, wo der gesamte Forschungsbedarf anonymisiert beschrieben wurde, weil wir machen unabhängige Forschung und das ist rausgekommen. Und dann habe ich noch drei Masterarbeiten im Bereich der Wirtschaftswissenschaften. Die erste hat das Thema ESG Due Diligence bezüglich der Investitionskriterien für Wohnprojektentwicklung. Die zweite CO2-reduzierte Materialien als Mittel zur nachhaltigen Wertsteigerung von Immobilien. Und die dritte setzt sich auseinander, meiner Ansicht nach extrem spannend, mit der Entwicklung eines Renovierungspasses nach der aktualisierten EPBD, also die Energieeffizienzrichtlinie für Gebäude, die ja jetzt Anfang dieses Jahres von der EU-Kommission beschlossen wurde. Also deshalb war es mir so wichtig, dass ich am Anfang das noch einmal betont habe. Ich habe meine Studierenden da tatsächlich nicht beeinflusst. Die haben mir die Themen vorgeschlagen. Ich habe natürlich mehr Bewerbungen bekommen, aber das sind die ich ausgewählt habe.
Ganz interessant ist tatsächlich diese Verbindung von Nachhaltigkeit und Wertsteigerung, hieß es in einer Arbeit. Werterhalt, haben Sie an anderer Stelle gesagt. Das ist ja so dieser Dreiklang bei der Nachhaltigkeit, den man immer hatte. Ökologische Nachhaltigkeit, soziale Nachhaltigkeit, bis dahin kriegt man sie zusammen. Und häufig wird vergessen die ökonomische Nachhaltigkeit. Machen Sie es mal ganz konkret. Warum ist die Frage von nachhaltigem Bauen, von nachhaltigem Planen, von nachhaltiger Quartiersentwicklung nicht nur eine Frage von ökologischer Auswahl von Baustoffen oder von sozialer Orientierung, sondern ganz schlicht eine ökonomische Frage, auch für die zukünftige Wertentwicklung von Immobilien?
Aus verschiedenen Gesichtspunkten. Man hört sehr gut, jeder weiß es, ich stamme aus Wien. Das oberste Ziel ist das leistbare Leben und das leistbare Wohnen. Und wir leben ja alle im Wirkungszusammenhang. Und natürlich ist es so, wir müssen die Ökonomie gerade im Bauen ganz stark im Blick behalten, damit am Schluss der Kette sozusagen das Leben leistbar bleibt. Der zweite Gesichtspunkt ist ja der, dass wir unsere gebaute Umwelt zwar aktuell natürlich ganz stark nutzen, das sind allerdings Werte, wo wir ja teilweise zum Beispiel auch unsere Pensionen angelegt haben. Wo wir ja für kommende Generationen auch im ökonomischen Sinn vorsorgen wollen und auch vielleicht unser Geld anlegen. Und daher ist es ja auch eine gesellschaftliche Verantwortung, dass der Wert einer Immobilie möglichst stabil bleibt. Und was noch dazu kommt, das ist ja auch der Arbeitsmarkt, das Schaffen von Green Jobs beispielsweise. Wir wissen, das Bauwesen ist ein großer Jobmotor. Und das ist ja auch ein Teil davon, dass wir Green Jobs schaffen. Und das Ganze muss ja, weil wir sind in einer Marktwirtschaft miteinander verbunden. Und darum muss es sich ganz einfach rechnen, damit wir alle diese Bedürfnisse befriedigen können.
Also eine Rendite erwirtschaften, einen Gewinn erwirtschaften, das ist nicht nice to have, sondern im Sinne dieses Dreiklangs irgendwie notwendig, damit überhaupt gebaut, bewirtschaftet, saniert und gewohnt werden kann.
So ist es. Und es ist natürlich auch so, wenn ich etwas baue oder saniere, eine Struktur, dann hängt ja alles, was danach kommt, zum Beispiel das Facility Management, die Betriebskosten, das hängt ja alles zusammen, das zieht sich alles nach. Und wenn wir und wann tatsächlich in hoffentlich mehr als 100 Jahren ein Gebäude am Ende seines Lebenszyklus angekommen ist und ich werde es rückbauen, denn wir wissen ja, Abriss gibt's nicht mehr, wir sind jetzt zirkulär, dann wirkt sich das natürlich auch auf die Rückbaukosten aus, wenn ich mir das von Anfang an schon überlege. Und auch, da wir ja die Lebenszyklusbetrachtung anstreben müssen, denn so ehrlich müssen wir schon sein, nachhaltiges Bauen, das wird nicht günstiger in der Erstellung. Es ist eher wahrscheinlich, dass man natürlich zu Beginn, zum Beispiel in die Planung, mehr Ressourcen stecken muss, um dann auch punktuell in der Ausführung, Stichwort Schrauben statt Kleben. Das kostet einfach mehr und das muss sich refinanzieren über die Wertschöpfungskette. Und da haben wir natürlich viele Fragen zu lösen. Wir wissen, Investor-Nutzer-Dilemma, alle diese Dinge, das sind dann diese innovativen Geschäftsmodelle.
Hm. Sie haben andernorts darauf hingewiesen, dass wenn ich nicht nachhaltig plane und baue, dann werden die Immobilien im Grunde auch unter wirtschaftlichen Aspekten zu einer Belastung.
Ja, ja, ganz genau. Es wird jetzt auch ganz stark zum Beispiel der Brown Discount diskutiert. Es gibt ja Brown Discount und Green Premium. Eine wirtschaftliche Belastung zunächst natürlich aufgrund natürlich auch der neuen oder der kommenden Reporting-Verpflichtungen wird die Investorenschaft schaut natürlich jetzt ganz stark. Ist diese braune Immobilie zum Beispiel zukünftigen großen Finanzierungsschwierigkeiten vielleicht unterworfen? Weil wenn ich jetzt zum Beispiel nicht EU-Taxonomie-konform finanziere, dann kostet es einfach mehr. Aber auch die Klimarisiken. Wir spüren das alle. Wir haben jetzt erst in der letzten Woche in Österreich große Regenfälle gehabt, die natürlich auch die Bausubstanz ganz stark betroffen haben. Und wenn man das nicht im Bauwesen berücksichtigt, ja gut, dann wird's hinten raus noch teurer. Und auch beispielsweise Dachgeschossausbauten, die waren natürlich da ein ziemlicher Renner in der letzten Generation. Ja, mit dem Klimawandel, es wird natürlich auch immer wärmer und ich habe das teilweise jetzt auch schon gesehen, die Fluktuation in den Dachgeschossausbauten wird natürlich auch erst immer höher, denn die sind teilweise aus den 90ern zum Beispiel noch nicht so klimagerecht gebaut und plötzlich ist das Filetstück, das wertvollste, der Dachgeschossausbau, plötzlich nicht mehr so beliebt. Das kann sehr schnell gehen.
Also das hat Auswirkungen auf Immobilienpreise und auf Finanzierungen von Immobilien. Also es kann uns irgendwie nicht egal sein. Sie haben so plastisch mal gesagt, heute ist klimatisch Wien erträglich. Es wird künftig dort ein Klima haben wie in Skopje. Da sind wir schon deutlich weiter in Südeuropa und dann in ein Klima wie in Athen.
Mhm, ganz genau.
Ist das etwas, was eigentlich in den Köpfen drin ist, wenn Sie mit Immobilienmenschen aus der Praxis sprechen oder auch im Forschungskontext? Ist das wirklich angekommen?
Ja, mittlerweile, wo wir es alle spüren, ja, tatsächlich. Ja, in meiner Erfahrung, ich setze mich ja jetzt schon seit mehr als 20 Jahren mit diesem Thema des nachhaltigen Bauens auseinander. Ich bin zwar Naturenthusiastin, aber mein Haupttreiber war eigentlich der, ist es überhaupt möglich, dieses System zu verändern? Ich bin Ingenieurin, da war ich wirklich neugierig. Und ich habe das schon gemerkt, denn wir Menschen haben einfach das Problem, Risiken, die wir heute nicht sehen und spüren können, CO2 riecht man nicht, man nimmt sie vielleicht ernst, aber man kann nicht danach handeln, weil natürlich das, was wir heute machen, vor allem im Bauwesen, zeitigt ja erst wirkliche Auswirkungen in 10, 15 Jahren teilweise. Ich habe aber gemerkt, als die EU-Taxonomie-Verordnung so am Horizont aufging, so 2021, 2022, wo plötzlich auch das Kapital betroffen war, also die Finanzströme, da fand ein prinzipielles Umdenken statt, weil man merkt, okay, gut, das haben wir zwei Gründe. Es wird uns immer wieder erzählt, ich nehme es auch ernst, wir haben eine Klimaveränderung, viele nennen es auch Klimakrise, und jetzt haben wir die nächste Veränderung, jetzt wird auch noch, die Finanzströme sind auch noch grün werden, da muss jeder umdenken, und das habe ich wirklich sehr genossen, denn wir haben jetzt die Situation, seit etwa 2 Jahren, ich muss nicht mehr an die Verantwortung appellieren meines Gegenübers, sondern die Motive, ob ich das jetzt aus wirtschaftlichen Gründen mache oder weil es mir um meine Enkel geht, ich kann mich darauf verlassen, dass wir zumindest drüber sprechen. Und jetzt kommt natürlich noch dazu, dass man es jetzt da wirklich spürt. Wir haben vor 2 Jahren, also mit diesen großen Hitzewellen in Paris, in Wien, auch in Berlin, da kommt auch jetzt der Druck aus der Bevölkerung, aus der Zivilgesellschaft, die man meiner Ansicht nach viel zu lange zu wenig intensiv informiert hat, in welche Richtung wir gehen. Also es ist der gesellschaftliche Druck jetzt da, weil man es spürt. Durch zum Beispiel jetzt diese Starkregenereignisse, durch die Überflutungen, kommt auch noch dazu, dass der wirtschaftliche Druck aus den Individuen, ich meine, durch die Starkregenereignisse gerade erst jetzt, also ich stehe selber ich bin wirklich schockiert, da haben ja Menschen ihr Lebenswerk verloren. Und da kommt jetzt dieser Druck auch noch dazu, aus dem Green Deal der Regulatorik, also jetzt ist es angekommen. Aber jetzt ist natürlich die Frage, wie können wir unser System verändern und niemanden zurücklassen? Jetzt müssen wir vielleicht sogar aufpassen, wann ich mir die Freiheit nehmen darf, das zu sagen. Es wird oft drüber gesprochen, es ist 11:55 oder es ist 11:55. Das kann ich nicht mehr hören, denn meiner Ansicht nach, es ist genauso spät, wie es gerade ist. Und daran sollten wir arbeiten. Denn wir müssen nicht die aller Riesenschritte immer machen, aber wir müssen beständig mittelgroße Schritte gehen und da, wo es möglich ist, die großen Würfe wirklich einhängen.
Also Sie haben gesagt, man braucht eigentlich gar nicht Verantwortungsbewusstsein auf einer moralischen Ebene, sondern Brüssel reicht. Und die EU-Taxonomie, die zusätzlich zu anderen Regularien im Grunde den Weg aufweist Richtung Kreislaufwirtschaft. Ich bin mir sicher, selbst in der Immobilienwirtschaft weiß nicht jeder, was in der EU-Taxonomie drinsteht. Wir können diese vielen 100 Seiten nicht runterbrechen, aber wir können es zumindest versuchen. Was steht da im Großen und Ganzen drin? Diese EU-Taxonomie, die ja auch ein bisschen ein Buzzword geworden ist, ehrlicherweise.
Ja. Ich glaube, am besten herunterzubrechen ist die EU-Taxonomie-Verordnung, indem ich Ihnen den Mechanismus dahinter erkläre. Prinzipiell, die EU-Taxonomie-Verordnung ist die Definition in der Europäischen Union, was eine nachhaltige Wirtschaftstätigkeit ist. Wir haben in verschiedenen begleitenden Dokumenten, nennen wir es so, auch technische Bewertungskriterien, zum Beispiel auch für die Bau- und Immobilienwirtschaft, kann man da drinnen nachlesen. Also das ist einfach einmal, wir haben uns das Spielfeld jetzt einmal definiert. Also das war für mich ein ganz ein großer Wurf, denn jetzt spielt nicht der eine Basketball, der andere Fußball, sondern wir spielen jetzt alle miteinander Handball. Das ist einmal sehr wichtig. Und der Mechanismus dahinter ist der, in der EU-Taxonomie-Verordnung sind 6 Schutzziele für unseren Lebensraum niedergeschrieben. Da gehört dazu beispielsweise Klimaschutz, Klimawandelanpassung und auch der Übergang zu einer Kreislaufwirtschaft und noch 3 weitere. Es sind jetzt für jedes dieser 6 Umweltziele sind die sogenannten Do No Significant Harm Kriterien definiert. Das sind die Kriterien, die eine wirtschaftliche Tätigkeit jedenfalls erfüllen muss, damit man positiv unter diese EU-Taxonomie-Verordnung fällt. Und dann, im nächsten Schritt, sucht man sich ein Klimaziel aus, wo man einen wesentlichen Beitrag leistet dazu. Das sind die sogenannten Substantial Contributions. Die sind auch in den technischen Bewertungskriterien festgelegt. Und für die Bau- und Immobilienwirtschaft haben wir Allerdings nur für die drei von mir soeben genannten, Klimaschutz, Klimawandel, Anpassung und Kreislaufwirtschaft, den wesentlichen Beitrag definiert. Das heißt, in der Bau- und Immobilienwirtschaft können wir nur in diesen drei Umweltzielen auch unseren wesentlichen Beitrag dazu leisten. Das ist deshalb, damit sie das nicht konterkariert sozusagen. Also als plastisches Beispiel, ich holze einen Wald ab und stelle dann genau dort ein Windrad hin, das konterkariert sie, das geht nicht, weil da verstoße ich gegen das Do No Significant Harm Kriterium des Klimaschutzes und der Biodiversität, auch wenn ich einen wesentlichen Beitrag zu den erneuerbaren Energien leiste. Das ist dieser Mechanismus. Ich glaube, den muss man wissen. Und man muss natürlich auch schauen, denn die EU-Taxonomie-Verordnung gilt ja für jegliche Wirtschaftstätigkeit, die man als grün bezeichnen möchte. Also man ist ja nicht verpflichtet, der EU-Taxonomie-Verordnung zu entsprechen, nur dann, wenn ich behaupte, es ist grün. Weil da gibt es ja die flankierenden Gesetzestexte aus dem EU Green Deal, wo ja teilweise wirklich grüne Wirtschaftstätigkeiten auch gefordert sind. Und das ist dieser Mechanismus. Also das ist im Grunde die Definition, die da dahinter steckt. Und was, glaube ich, auch wichtig ist zu verstehen, das ist ein sehr großer Wurf. Das ist wirklich ein Umbau der europäischen Wirtschaft. Und es ist diese Verordnung, es frustriert verständlicherweise schon auch Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht solche Nerds sind wie ich, die sich da gerne in diese Komplexität hineinbohren. Die ist von Anfang an dynamisch angelegt. Also das ist jetzt nicht diese eine Checkliste, auf die wir gewartet haben und jetzt können wir Check the Boxes machen, sondern die wird es natürlich entwickelt. Deshalb bin ja auch ich in einem regelmäßigen Austausch eben auch mit Brüssel, wo man aus der Praxis immer wieder sagt, okay gut, was ist eine Verschlimmbesserung? Wo muss man nachschärfen? Das ist einmal das eine, so auf Praktikabilität. Und das sind harte Bretter, die wir bohren müssen. Es wird leider den Rahmen sprengen. Ich habe da sehr viele Kritikpunkte, auch was die Kreislaufwirtschaft betrifft, damit wir es tatsächlich auch da bauen. Auf der anderen Seite wird aber auch die EU-Taxonomie-Verordnung mit der Zeit immer strenger. Also derzeit zum Beispiel sind ja große Unternehmen tatsächlich berichtspflichtig. Die müssen offenlegen, zum Beispiel börsennotierte Unternehmen und eben große, schlagt sie natürlich dann auch auf ihre eigene Wertschöpfungskette dann durch. Das wird aber mit der Zeit, wird das ja praktisch stufenweise auch für immer kleinere Unternehmen natürlich aufschlagend in den nächsten 10 bis 15 Jahren. Und auch inhaltlich, das heißt, das, was heute als der Goldstandard in Grün gilt, wird wahrscheinlich morgen oder übermorgen Bronze sein. Deshalb habe ich auch im Bereich der Ökonomie diese Frage gestellt oder in allen meinen Forschungsfragen habe ich immer gesagt, was müssen wir tun, damit die Immobilie zukünftigen Nachhaltigkeitsanforderungen entspricht? Weil natürlich, bis jetzt war die völlig verständliche Praxis, dass man eher schaut, dass ich jetzt praktisch so am unteren Rand des Regulativs dahin schramme, dass ich praktisch eben noch möglichst hellgrün bin. Aber das ist jetzt keine gute Idee mehr.
Also nachhaltige Quartiersentwicklung heißt eigentlich der Entwicklung einen Schritt voraus sein und nicht nur die Standards erfüllen, die heute gelten oder nicht mehr sinnvolle Baumaterialien eben nicht mehr verwenden, sondern in die Zukunft gucken.
Ganz genau. Und vor allem anschlussfähig in der Zukunft zu sein. Es ist mir schon klar, dass es nicht immer ökonomisch abbildbar ist, dass ich da jetzt da einen Diamantstandard hinstelle. Aber ich muss so planen und entwickeln, dass ich das Gebäude auch in seinem Lebenszyklus weiter entwickeln kann, wann eben auch die Anforderungen steigen. Und das geht auch Hand in Hand mit meiner Definition von Nachhaltigkeit. Denn ich orientiere mich da am ethischen Imperativ von Heinz von Förster, ein großartiger Philosoph in Wien. Der hat den kategorischen Imperativ von Immanuel Kant weiterentwickelt, indem er sagt, wir müssen so handeln, damit wir uns zukünftige Möglichkeiten erweitern und nicht beschränken. Und das ist tatsächlich meine Definition von Nachhaltigkeit. Und das bedeutet aber auch, dass wir möglichst offen in die Zukunft entwickeln müssen. Denn was wissen denn wir, was unsere Enkel dann praktisch mit den Strukturen machen, die wir jetzt entwickeln?
Und machen wir es mal konkret bei der nachhaltigen Quartiersentwicklung. Wenn Sie sagen, das muss ein Quartier sein, was zukunftstauglich ist, was zugleich als Grundlage für alle Quartiersentwicklungen dienen könnte und was im hohen Maße vereint ökologische Nachhaltigkeit, ökonomische Nachhaltigkeit, Leistbarkeit, Sie hatten es angesprochen, und soziale Nachhaltigkeit. Wirklich mal skizziert, wie würde ein solches Quartier aussehen? Wie groß wäre das? Wo würde das stehen? Wie wäre das gebaut technisch und wie wird sich's anfühlen?
Die Größe, die richtet sich natürlich nach dem Standort. Also ein Grätzl zum Beispiel in Wien, das ist so ein klassischer Superblock von bis zu 8 Objekten, so Mehrparteienobjekten. Also das ist einmal die kleinste. Ich meine natürlich, je mehr man im Wirkungszusammenhang entwickeln kann, da kommt jetzt dieses wichtige Wort des Wirkungszusammenhang dazu, umso besser, denn das ist das Verschränken der Funktionen. Wie wird das ausschauen? Das erste ist, die Gebäude, die natürlich individuell funktionieren, die helfen aber zusammen. Das heißt, es sind keine Silos mehr. Es muss nicht jedes Gebäude alle Nachhaltigkeitsanforderungen individuell erfüllen. Zum Beispiel, wenn in einem, überlegen wir uns eben in der kleinsten Einheit, in einem Grätzl. Das eine, die eine Liegenschaft hat eine tolle Ausrichtung für die größtmögliche Solarenergieernte. Na, dann werde ich natürlich schauen, also das ist meine Vision, ja. Dann werde ich natürlich schauen, dass ich mit diesem Gebäude, mit den Flächen, die ich da habe, Dach, Fassade, so viel Energie wie möglich erzeugen kann. Energiegemeinschaften gründe, um dann ein Nachbargebäude beispielsweise eignet sich sehr durch die mikroklimatische Analyse dafür, dass sie bis die neu gepflanzte Allee in 20 Jahren klimawirksam ist, da könnte man dann schauen, okay gut, es macht Sinn, dass wir eine vertikale Begrünung uns überlegen, die man dann in 20 Jahren zum Beispiel nicht updaten muss, sondern dann tatsächlich austauschen kann und eine andere Funktionalität hinzufügen. Das nächste Gebäude liegt an dem neuralgischen Mobilitätspunkt und dort plane ich die Erdgeschosszone speziell ein. Das meine ich mit entwickeln im Wirkungszusammenhang. Und ich glaube, Sie sehen, meine Vision ist, dass wir die Liegenschaften verschränken. Und ich weiß, das ist eine große Forderung. Es sind ja viele Individuen, aber damit nicht genug. Wir arbeiten dann auch noch mit der Strategie der Stadt zusammen, weil dann multiplizieren wir und addieren nicht nur. Und da muss man natürlich aufeinander zugehen. Also das ist im Grunde mein Traum, dass alles in einem Wirkungszusammenhang entwickelt wurde, um das Maximale herausholen zu können und damit auch die Identität dieses Ortes zu steigern. Denn dann fühlt man das und es fühlt sich natürlich so an, dass die Menschen, die dort vielleicht im besten Falle mehrere Generationen leben, denn zunächst ziehen sie ein, gründen eine Familie, verbringen ihren Lebensabend im Grätzl. Das wäre ja schön, wenn das im Grätzl passieren würde. Nicht immer in der gleichen Wohnung, man kann ja tauschen. Denn dann erfüllen wir die oberste Regel in der Architektur, Long Use, denn die Gebäude so lange so zu nutzen, wie sie sind, denn dann zahlt es tatsächlich aus, die Investitionen in die Qualität vom Anfang über viele Jahre aufzuteilen.
Also ich habe mal notiert, Funktionsmischung findet statt im idealen Quartier à la Deinhammer der Zukunft. Also nicht nur Wohnen und nicht nur Reihenhaus an Reihenhaus, sondern Funktionsmischung, Wohnen, Arbeiten, soziale Qualitäten, Gewerbe, wohnnahes Arbeiten, Jobs etc. Das Ganze ist technologisch up-to-date mit Energie, die möglichst vor Ort erzeugt und vor Ort konsumiert wird. Sie hatten erzählt, es gibt Neupflanzung von Büschen, Bäumen und Alleen. Da würde ich jetzt auch mal den Begriff der Schwammstadt mit reinnehmen, der sicherlich auch in diesem Quartier der Zukunft wäre. Mobilität, Erdgeschosse, also das muss ein Quartier sein, was eine Attraktivität hat, wo man gerne hingeht, wo man sich trifft.
Das sind diese,
was eine Stabilität hat. Also Long Use heißt ja im Grunde lange verwenden und eine lange Stabilität über Generationen hinweg haben.
Genau, und diese Stabilität, die, da müssen wir auch wieder zusammenhelfen. Denn wir aus der Bau- und Immobilienwirtschaft, wir beginnen damit. Wir setzen den Rahmen. Und wenn aber die Nutzenden, die Menschen, dann dieses Gebiet lieben, dann passen wir drauf auf. Und dann will man es auch weiter sanieren und dann will man es auch weiter nutzen. Und ich denke, dieser Zusammenhang, der ist extrem wichtig. Wir dürfen nicht Lego spielen. Also so zu glauben, zum Beispiel wir Immobilienentwickler und wir Architekten, wir machen erst den großen Wurf für die Lebensrealitäten für die nächsten ein, zwei Generationen, haben wir in der Vergangenheit, Stichwort Moderne zum Beispiel, gemacht. Das ist nicht die nachhaltige Quartiersentwicklung, wie ich sie mir vorstelle. Und natürlich alles ganz wichtig mit einer hohen architektonischen Qualität. Denn worauf sind wir denn jetzt am meisten stolz in Wien? Auf unsere Gründerzeitbauten. Die haben hohe architektonische Qualität. Wir fühlen uns wohl da drinnen und sie haben auch eine gewisse Flexibilität.
So, und dann haben Sie noch gesagt, dass die Planenden und Bauenden im Grunde im Idealfall zugehen auf die Stadt. Also nicht der Bauträger alleine entwickelt ein großes Areal, sondern es ist ein anderes Verständnis von Miteinander, von privatwirtschaftlichen und von kommunalen Zuständigkeiten. Wird das in Wien besser gemacht als andernorts? Ich sag mal, das Wiener Modell ist ja legendär und Blaupause für vieles, was beim Bauen und Bewirtschaften von vor allem Mietwohnungen richtig laufen kann.
Ja, Wien macht sehr viel, sehr gut. Also das sieht man ja natürlich auch, dass bei uns ist tatsächlich das Leben noch leistbar. Aber dieses Aufeinanderzugehen, das muss von beiden Seiten passieren. Man braucht, weil wir haben, und da hat auch Wien noch seine Aufgaben oder seine Hausaufgaben zu lösen auf beiden Seiten. Also Wien ist ja privat und kommunal in einem. Klar, wir leben ja alle in einem System. Denn wir haben zwei verschiedene Geschwindigkeiten. In der Privatwirtschaft muss das Tempo einfach höher sein, weil wir sind ja verpflichtet, Profit zu erwirtschaften aus den vorher genannten Gründen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, und es hat auch seinen Grund und auch seinen Sinn, der öffentliche Bereich hat eine ganz andere Geschwindigkeit. Also das ist ein Tanker, das ist Stabilität, auf den muss man sich verlassen können. Und es ist natürlich schon sehr wichtig, dass dieser Dialog von beiden Seiten, also dass zum Beispiel auch von öffentlicher Seite her das ernst genommen wird, wenn der Privatwirtschaft sagt, wir verstehen, liebe Stadt, wir verstehen deine Strategie. Wir wissen, wir müssen Verantwortung übernehmen. Aber so wie zum Beispiel jetzt die Regeln geschrieben sind, da kommen wir nicht weiter. Da müssen wir diskutieren und zwar offen in einem gegenseitigen Austausch auf Augenhöhe. Und das ist natürlich in einer Stadt wie Wien, also da habe ich einfach meine Erfahrungen gemacht, gar nicht so leicht, denn never change a winning team. Wir sind die lebenswerteste Stadt der Welt. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Und da natürlich jetzt auch sagen, weil die öffentliche Hand, die vertritt die Demokratie, die vertritt die Bürgerinnen und Bürger. Und denen muss man schon erklären, warum sie zum Beispiel bei einem Rückbau Lärm und Staub für wahrscheinlich etwas längere Zeit in Kauf nehmen müssen. Das ist aber eine Notwendigkeit, damit wir auch in Zukunft noch so lebenswert sind. Und das meine ich mit einem offenen Austausch. Und man muss auch verstehen, dass ein Entwickler oder eine Entwicklerin, das muss sich ökonomisch abbilden lassen, denn die haben Arbeitnehmer. Also dass man sagt, der will ja nur ein Geld verdienen. Ja, das muss er. Aber auf der anderen Seite darf man auch nicht sagen, diese Beamtenschädeln, die bewegen sich nicht. Und das ist, glaube ich, gerade so eine kulturelle, Herangehensweise, wo Wien sehr viel richtig macht, zum Beispiel mit dem partizipativen Klimabudget und auch mit den städtebaulichen Verträgen. Ich weiß, wir werden alle nicht in Perfektion untergehen, ja, aber ich finde diese, dass man diese Werkzeuge anwendet und ausprobiert und weiterentwickelt, das ist schon ein großer Schritt.
Also nachhaltiges Bauen, Planen und nachhaltige Quartiersentwicklung, das sind wir alle auf allen Seiten des Marktes und nicht zuletzt die Menschen, auch die Immobilien bewohnen und lange Zeit pflegen. Sie bringen ja auch die internationale Perspektive mit. Sie haben nicht nur in Wien promoviert, sondern auch in Sydney. Also weiter weg geht's gar nicht. Wenn Sie mal wirklich auf all das schauen, was an Quartiersentwicklungen so existiert in der Vergangenheit und heute. Was sind die Best-Practice-Beispiele, wo Sie als Expertin sagen, das ist eine tolle Quartiersentwicklung, das ist auch eine nachhaltige Quartiersentwicklung? Oder vielleicht zumindest Goldstandard gemessen an der damaligen Zeit, wo es entwickelt wurde. Was sind so Ihre Heroes?
Im internationalen Bereich, sie die Heroes auszusuchen, das muss man natürlich immer übertragen auf den europäischen Raum, weil die Erlebnisqualität ist halt sehr stark kulturell abhängig. Das war einer meiner größten Learnings in meiner internationalen Tätigkeit. Sofort in den Sinn kommt es mir persönlich aus der Architektur heraus, der Campus des IIT in Chicago von Mies van der Rohe. Einfach deshalb, weil wir wissen, Mies van der Rohe, ein großer Vertreter der deutschen Architektur, hat sich verbunden mit der amerikanischen und hat dort, auch wenn es die Nutzung für einen Universitätscampus ist, eine Durchwegung und Lockerheit, eine gesamthafte Freiraumgestaltung realisiert. Wahrscheinlich gar nicht absichtlich, weil der war ja der Meister des Entwurfs, des nüchternen Entwurfs. Und man erkennt, wo lebt man, wo lernt man. Und man kann diese verschiedenen Volumina auf menschlichem Maßstab wirklich sehr schön erleben. Diese Verbindung zwischen dieser Nüchternheit von Mies van der Rohe mit dieser Quirligkeit der US-amerikanischen Mentalität, diese Verknüpfung, das ist das Erste, was mir jetzt gerade eingefallen ist. Damals. In weiterer Folge, das Nächste, was mir dann auch einfällt, da ich auch aus Oberösterreich stamme und ich dieses Gebiet sehr gut kenne, aus persönlichen Gründen, ist eben die Gartenstadt bei Linz. Das ist verdichteter Flachbau, völlig autofrei. Das war für mich als Kind in den 80er Jahren, als ich die gesehen habe, unvorstellbar, dass es sowas gibt und es war für mich paradiesisch. Man hat, man versiegelt relativ wenig Fläche, weil es verdichteter Flachbau ist, autofrei, auch wieder mit schöner Durchwegung und gut angebunden, auch damals schon, an das öffentliche Verkehrsnetz, direkt an der Bahn, wo man gleich nach Linz reinfahren kann, bei der Donau, mit einer guten architektonischen Typologie. Und das Besondere dort war auch, dass dieser Planungsprozess sich dann auch natürlich auch gerichtet hat. Das hat dann auch ein paar Jahrzehnte später große Vorteile gehabt, diese Erfahrungen daraus in der Solar City. Kann man fast mit der Gartenstadt vergleichen in Linz. Da, man hört es im Namen Solar, da hat man sich auch schon mit passiver und aktiver Solarnutzung, also mit den erneuerbaren Energien schon vor 30 Jahren, dem gewidmet. Und darauf aufbauend komme ich jetzt nach Wien, wo ich ja jetzt natürlich wirke. Und da habe ich zwei Quartiere, die ich kenne und die mir sofort einfallen bei einer sehr gelungenen Quartiersentwicklung. Das eine ist das Viertel 2, also das Gebiet um die ehemalige Trabrennbahn in der Kriau. Da haben wir Revitalisierung von einem denkmalgeschützten Gebäude in Verbindung mit moderner Architektur. In einer großen Qualität wieder an einem neuralgischen öffentlichen Verkehrsknotenpunkt, Funktionsmischung, das, was wir vorher besprochen haben. Und jetzt, es ist ein zwar ein kompletter Neubau, denn mein Herz schlägt natürlich für die Sanierung, wie ich vorher auch schon ausgeführt habe, ist das Rivus-Quartier in Liesing im 23. Bezirk. Da wurde sozusagen Flächenrecycling praktiziert, denn das ist auf den ehemaligen Unilever-Gründen. Eine Neuentwicklung mit sehr vielen Wohneinheiten, relativ dicht, aber trotzdem, ich habe gelesen in der Zeitung, fast mit dörflichem Charakter, weil es gut strukturiert ist, wieder mit Funktionsmischung, mit nachhaltiger Wärmeversorgung und auch einem städtebaulichen Vertrag mit der Stadt Wien. Ich habe mir das angeschaut, das ist jetzt aber sehr neu, mit ansprechender funktionaler Architektur, die so Neuerungen hat, wie beispielsweise einen Basketballplatz auf dem einen Dach, da wir natürlich, wir haben die Grundfläche verwendet, damit man aber diese Versiegelung ein Stück weit wieder wettmachen kann, sind auch die Dächer, werden begrünt sein, denn es ist jetzt neu, also jetzt muss man sich ja den Bewuchs dazu noch vorstellen, aber auch hier konsumfreie Durchwegung, ein Nutzungsmix. Und ich denke, die Architektur zeigt, sie ist relativ nüchtern, dass wenn die Menschen die dann in Besitz genommen haben, dann wird sie wahrscheinlich auch den jeweiligen Zeitgeist widerspiegeln.
Also viele tolle Beispiele, und wenn man sie so reden hört, dann macht das richtig Lust drauf, die zu entdecken und sich auf den Weg zu machen, Teil der Lösung zu sein zum Thema nachhaltige Quartiersentwicklung. Danke für das Gespräch, Professor Dr. Anna-Vera Deinhammer.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Ja, nachhaltige Quartiersentwicklung, heute unser Thema und ja das Gebot der Stunde. Dabei kann die Immobilienwirtschaft viel tun. Bestandsimmobilien sanieren, neu beleben statt abreißen. Im Neubau, wenn denn notwendig, in Materialkreisläufen denken und handeln. Digital erfassen und speichern, was wo verbaut wird und diese Rohstoffe später weiterverwenden. Stichwort Urban Mining. Auch wenn sich derzeit alles konzentriert auf schnelles und möglichst günstiges Bauen, das Thema zeigt, es geht um viel mehr. Weitere Informationen und die heute besprochenen Projekte finden Sie in den Shownotes zu dieser Folge. Ich darf noch einige thematisch passende Folgen empfehlen. Folge 46, Bauen im Bestand, im Gespräch Sarah Dungs vom Verband Bauen im Bestand, die haben sich darauf spezialisiert. Folge 44, urbane Quartiere, die Zukunft der Erdgeschosse und die Frage, wie man die beleben, verwandeln und für die Zukunft fit machen kann. Und Folge 39, Green Building, umweltfreundlich bauen. Zu Gast die Professorin Dr. Frauke Gerda Rokam von der Fachhochschule Kiel. Also Sie sehen schon am allerbesten natürlich, wenn Sie diesen Podcast direkt abonnieren. Das war's für heute. Danke fürs Zuhören und danke Professor Dr. Anna-Vera Deinhammer.
Das war Glücklich Wohnen, der BUWOG-Podcast. Überall, wo es Podcasts gibt und auf buwog.de.